Mich hat vor einigen Jahren eine Aussage des Herrn Jesus sehr viel Mut gemacht. Und als der Herr Jesus sich auf seine eigene Kreuzigung vorbereitet hatte, redete er mit dem Petrus. Und zwar steht diese Aussage im Lukasevangelium, Kapitel 22, Vers 31 bis 34. Dies ist in unseren Gemeindebibeln auf Seite 1095 zu finden. Ich werde in der Regel immer wieder auch die Seitenzahl ansagen, damit man eben die Bibelstelle schneller findet. Ganz bewusst möchte ich das auch beibehalten, denn unser Glaube kann nur ein echter Glaube sein, wenn er an der Schrift gemessen wird. Und ihr sollt immer wieder die Möglichkeit haben, dies zu überprüfen. Also, Jesus redet mit Petrus vor seiner nahen Kreuzigung in Lukas Kapitel 22, 31 bis 34, Seite 1095. Dort steht: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umkehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Petrus machte mit seiner Reaktion auf die Aussage, dass der Herr Jesus für ihn betet, deutlich: Herr Jesus, ich bin eigentlich stark genug. Ich brauche eigentlich kein Gebet von dir. Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis, ja sogar in den Tod zu gehen. Ich persönlich bin sehr dankbar, dass der Herr Jesus seine Jünger kennt. Der weiß, wer wir wirklich, wirklich sind. Wie wir auch hier sitzen. Er kennt unser Herz ganz genau. Sogar mehr, wie wir uns selbst kennen. Und er weiß, dass wir sein Gebet brauchen, dass wir seine Fürsorge für unser kleines Leben hier dringend brauchen. Der Herr Jesus sagt: Ich bete, dass dein Glaube, Petrus, nicht aufhört. Es ist dein Glaube, das stimmt. Petrus glaubt an Gott. Er glaubt an den Herrn Jesus. Aber Petrus kann seinen Glauben weder bewahren, geschweige denn zum Wachsen bringen. Gerne möchte ich mit euch heute über unseren ganz persönlichen Glauben sprechen. Dabei meine ich nicht das, was wir vielleicht in der Öffentlichkeit sagen und tun. Ich meine den Glauben, der vorhanden ist, wenn uns kein Mensch beobachtet. Der Glaube, der dann noch vorhanden ist, wenn wir in Urlaub sind oder wenn wir allein auf Dienstreise sind und uns von Menschen unbeobachtet wissen. Ich meine das kleine Stückchen Glauben, das weniger als ein Senfkorn sein kann. Der Herr Jesus sagt ja, Matthäus 17, Vers 20, Seite 1013, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen und so weiter. Ich meine aber auch den Glauben, den Gott in unser Herz gepflanzt hat, der lebt. Dieser Glaube sagt: Der Herr Jesus ist mein einziger Halt im Leben und im Sterben. Dieser Glaube, der sagt: dass wir den Herrn Jesus dringender brauchen als Brot. Ich meine diesen Glauben, der sich dem Herrn verschrieben hat und dadurch auch vertrauen kann, dass alle Sünden bezahlt sind und dass man einmal den Herrn Jesus, die Engel und alles, was im Himmel ist, dass wir das auch erleben dürfen. Wenn du diesen Glauben hast, dann ist diese Predigt besonders für dich bestimmt. Wir werden einige Abschnitte aus dem Leben von Abraham betrachten. Warum? In Römer 4, Vers 16 wird Abraham als der Vater aller Glaubenden genannt und tatsächlich wird das Wort Glauben auch zuallererst mit Abraham in Verbindung gebracht. Das erste Mal, wo das Wort Glauben in der Heiligen Schrift vorkommt, ist in Verbindung mit Abraham. 1. Mose 15, Vers 6, das ist auf Seite 15, da heißt es, und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Wenn also jemand Vorbild neben dem Herrn Jesus für den Glauben steht, dann ist es Abraham. Den Kindern im Kindergottesdienst hier unten und natürlich auch uns werden die Glaubenstaten des Abraham immer wieder als Beispiel genannt. Zwei Dinge werden hier sehr oft werden sehr oft uns dann vor Augen geführt. Einmal, Gott führt den Abraham hinaus und er soll die Sterne sehen. Und Gott sagt, so zahlreich wie diese Sterne, so wird auch deine Nachkommen sein. Und was tat Abraham? Er konnte es glauben. Er konnte es in diesem Moment ergreifen. Er konnte Gott vertrauen und Gott antwortet, indem er sagt, du bist gerecht. Gott vertrauen und der Zuspruch der Gerechtigkeit hängt ganz eng zusammen. Also nicht ein gutes Leben, sondern das Vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht. Was Gott sagt, das stimmt. Die andere Geschichte, die bei Abraham oft einfällt, ist, die Opferung seines Sohnes Isaaks, die Aufforderung Gottes und die sofortige Handlung von Abraham ist schon sehr beeindruckend. Der Grund, warum Abraham dies damals tun konnte, steht im Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 11, Vers 17 bis 19 ist auf der Seite 1267. Hebräer 11, 17 bis 19. Da heißt es, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen. Er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same gerufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Abraham vertraute Gott, dass er die Nachkommen allein durch Isaak ihm schenken wird. Das hat Gott so versprochen und er konnte glauben, dass nach der Opferung Gott diesen Isaak wieder zum Leben auferweckt. Wir wissen, es kam anders, aber dieser Glaube hatte Abraham gehabt. Ich denke, das ist sehr, sehr vorbildlich. Ich möchte aber mit euch nicht nur diese besonderen und herausragenden Situationen bedenken, sondern euch den Menschen Abraham zeigen, wie er als Glaubender auch gekämpft hat und wie letztendlich Gott ihm geholfen hat, zu glauben und sein Leben zu führen. Der erste Punkt, worum es geht um den Befehl Gottes. Gott hat zu Abraham gesprochen. Die Botschaft Gottes war, und das lesen wir in 1. Mose 12, Vers 1, das ist auf Seite 12. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Die Aufforderung an Abraham war klar: Geh aus dem Land, wo du herkommst. Das war Mesopotamien, nämlich aus der Stadt Ur. Stephanus, der erste christliche Märtyrer, hat davon auch berichtet. Und er sagte in Apostelgeschichte Kapitel 7, ab Vers 2, das ist auf Seite 1140, da heißt es: Ihr Männer, Brüder und Väter, hört. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Vaterschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und nach dem Tod seines Vaters führte er ihn von dort hinüber in dieses Land, das ihr jetzt bewohnt. Abraham soll keine Verwandten aus seiner Heimatstadt mitnehmen, weder seinen Vater Terach noch seinen Neffen Lot. Keine Verwandten. So sagte es Gott. Was tat Abraham? Schauen wir wieder im Alten Testament, in 1. Mose 11, Vers 31 bis 32, das ist auf Seite 11, da heißt es: Und Terach nahm seinen Sohn Abraham, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Engel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohns Abraham, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebzeit Terachs betrug 205 Jahre und Terach starb in Haran. Abraham war nicht der Anführer und ging mit seiner Familie in das Land, das Gott ihm zeigen wollte, sondern es war sein Vater Terach. Dieser führte den Trupp an. Obwohl Gott zu Abraham gesprochen hatte, wurde Terach aktiv. Und was tat der Abraham? Er ging hinterher. Wer war denn so dieser heldenhafte Glaube, oder was können wir denn da hier sehen bei Abraham? Ja, Terach war derjenige, der führte und der dann in Haran Stopp machte, ging nicht weiter. Und was machte Abraham? Ging er jetzt endlich in das Land, das Gott ihm zeigen wollte? Nein, er blieb in Haran. Und wie lange? Bis sein Vater starb. Und was dann? Dann redete Gott wieder. Was sagte er? Nochmal 1. Mose 12, Vers 1. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Also jetzt sind sie in Haran. Jetzt bitte, mach's richtig, Abraham. Abraham bekommt zum zweiten Mal das Reden Gottes zu hören. Was heißt das? Gott gibt ihm eine weitere Chance, ein Leben des Glaubens zu führen. Gott hat Abraham nicht aufgegeben, obwohl Abraham sich über Jahre als ungehorsamer Gläubiger gezeigt hat. Vielleicht gibt es auch solche unter uns. Solche, die von ihrer Vergangenheit wissen, es gab da eine Weggabelung. Ich hätte nach rechts gehen sollen, das weiß ich. Und ich bin nach links gegangen. Und jetzt, über Jahre, vielleicht Jahrzehnte, bin ich auf dem falschen Weg. Abraham, hinter Tarach her, in Haran gelebt, und er wusste, ich bin am falschen Ort, am falschen Platz, und ich kann nicht anders. Es kann sein, dass jemand unter uns ist, der das auch so erlebt. Wenn man zurückdenkt, wie war es damals, als Gott zu mir gesprochen hat, und ich bin falsch gegangen und jetzt bin ich hier. Vielleicht siehst du dann auch dein Leben zurück, dass du unter dieser Zeit gelitten hast und dass du eigentlich gerne einen Neuanfang machen würdest. Abraham hat es so lange gewartet. Vielleicht auch warten müssen, bis Terach gestorben war. Gott hatte über lange Zeit nicht zu Abraham gesprochen. Aber und das nimm auch mit. Gott hat den Abraham nicht aufgegeben. Er bekam eine zweite Chance. Gott hat neu geredet. Ja, und was tat jetzt Abraham? 1. Mose 12, Vers 4. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Wunderbar. Aber wie geht's weiter? Und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Hallo Abraham, hast du nichts gelernt? Was will Gott denn nicht? Er will nicht, dass Verwandte mitkommen. Wer ist denn Lot? Er war der Sohn seines Bruders Haran. Er war also sein Neffe. Wie alt war Abraham? Er hatte schon ein Alter von 75 Jahren. Er war also kein Junggläubiger. Wir sehen aber, dass Gott seinen Abraham auch da nicht aufgibt, obwohl er wieder nur teilweise das tut, was Gott will. Gott hilft ihm trotzdem. Wisst ihr, so ist unser Gott. Er hilft trotzdem. Lot hat später Abraham viel Sorge bereitet. Einmal musste Abraham wegen Lot einen Befreiungskrieg durchführen. Er musste gegen andere kämpfen. Als Lot später mit seiner Familie aus Sodom flüchtete, wurde er von seinen Töchtern betrunken gemacht und sie sorgten dafür, dass sie durch ihren Vater Nachkommen hatten. Wir haben schon richtig gehört. Die Begebenheit steht in 1. Mose 19, 35 bis 38, also Seite 20. Da steht: So gaben sie, also das heißt die Töchter, so gaben sie ihrem Vater auch in jener Nacht Wein zu trinken. Und die Jüngere machte sich auf und legte sich zu ihm, und er merkte es nicht, weder als sie sich legte noch als sie aufstand. So wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater. Und die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab, der wurde der Vater der heutigen Moabiter. Und die Jüngere gebar auch einen Sohn, den nannten sie Ben-Amin, der wurde der Vater der heutigen Ammoniter. Warum sage ich das? Weil die Moabiter und die Ammoniter die Feinde von den Nachkommen Abrahams waren. Gott wollte, dass Abraham den geraden Weg geht. Ein Weg ohne Umwege. Aber Abraham macht es anders. Er tat nur teilweise das, was Gott sagte, und säte dadurch auch Schmerzen in sein eigenes Leben, und er säte Leid für seine Nachkommen. Beides tat er. Und trotzdem, trotz alledem, war Abraham von Gott gesegnet. Und Gott ging mit. Gott erhielt den Glauben des Abrahams. Ich möchte mit euch einen zweiten Gedanken überlegen, und zwar Abrahams Angst. Abraham war nicht immer ein mutiger Mann, sondern er hatte Angst und er war egoistisch. Und da denke ich an die Situation, die sich eigentlich zweimal im Leben von Abraham ereignete. Einmal war es die Situation, als sie sich in Ägypten aufhielten, und einmal in der Stadt Gera in Kanaan. Worum ging es? Bei der ersten Situation in Ägypten, sie hatten eine Hungersnot gerade erlebt, diese Familie in Kanaan. Und dann zog Abraham mit seiner Familie nach Ägypten. Dabei hatte Abraham einen Plan. Ich lese den Text aus 1. Mose 12, Vers 11 bis 13. Das ist auf Seite 12. Dort heißt es: Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai: Siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt, um deinetwillen. Abraham dachte nicht zuerst an seine Frau, sondern an sich. Sehen wir das? Das war der Grund. Und was geschah dann? Ich lese weiter ab Vers 14. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war, und als die Fürsten des Pharaos sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht, und es ging Abraham gut, um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Es scheint alles gut zu gehen. Sarai lebt, Abraham lebt, und jetzt bekommen sie noch viele Güter. Ist das nicht ein reicher Segen für die Familie, zumindest mal für jeden Einzelnen? Aber was könnte jetzt Abraham eigentlich vergessen, wenn das jetzt so ist? Er könnte die Verheißung Gottes vergessen. Aus deinem Nachkommen wird ein großes Volk. Wenn jetzt die Sarai dem Pharao gehört, dann sind doch Gottes Pläne durchkreuzt, oder nicht? Ja, wenn das so wäre. Aber Gott hilft beim Glauben. Dem Abraham, so wie der Sarai, ging es zwar materiell sehr gut, aber ihre Seele schrie. Das passiert auch bei manchen Christen, die falsch abgebogen sind. Ja? Es kann sein, dass es euch sehr gut geht, aber da gibt es ein Schreien in deiner Seele. Abraham wusste, dass dies falsch und eine Sünde vor Gott ist. Aber wie kommt er jetzt heraus? Der Vater des Glaubens ist durch Angst, Egoismus und durch Unglaube in diese Situation gekommen. Hat Gott ihn jetzt aufgegeben? Nein. Gott greift dort ein, wo kein anderer Mensch mehr etwas machen kann. Kein Mensch konnte der Entscheidung des Pharaos sich widersetzen. Keiner. Und dieser Pharao hatte Sarai in seinem Haus. Im weiteren Text heißt es, dass Gott selbst mit dem Pharao in deutlicher Sprache geredet hat und dieser den Abraham mit seiner Frau, seinem Hab und Gut und noch viel mehr wieder nach Hause schickte. Wisst ihr, es war eigentlich eine Demütigung für den Abraham, den Mann des Glaubens, der eigentlich dem Pharao den wahren Gott vermitteln hätte können. Christen, Gläubige können versagen auf der ganzen Linie. Aber das hält Gott nicht davon ab, nicht diesem seinem Gläubigen zu helfen. Gott hält es nicht davon ab. Hat Abraham daraus etwas gelernt von dieser Erfahrung? Leider hat er einige Zeit später genau den gleichen Fehler gemacht. Es steht in 1. Mose 20, 1 bis 3, das ist auf Seite 20. Da heißt es: Abraham aber zog von dort in den Negev und wohnte zwischen Kadesch und Schur und erhielt sich als Fremdling in Gerach auf. Und Abraham sagte von seiner Frau Sarah: Sie ist meine Schwester. Da ließ Abimelech, der König von Gerach, Sarah holen. Aber Gott kam nachts im Traum zu Abimelech und sprach zu ihm: Siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Isaak war damals auch noch nicht geboren. Und wieder die gleiche Gefahr, dass Abraham durch seine böse Tat die Wege Gottes in seinem Leben durchkreuzt. Aber auch da griff Gott ein und vernichtete nicht den Abraham, sondern er sprach mit dem König Abimelech: Gott ist geduldig. Und Abraham, der Zeuge Gottes, wurde wieder gedemütigt. Was lernen wir dabei? Habe Vertrauen in die Wege Gottes. Habe Vertrauen in die Wege Gottes. Abraham war nicht ein Mensch, der sich einfach gegen Gott stellte oder sich gegen Gott entschied. Nein, so war er nicht. Er war aber oft schwach. Er wollte schon glauben, aber da und dort bog er in die falsche Richtung ab. Er ließ sich so von den Umständen leiten und hatte Angst und war egoistisch. Und so hat er auch die Wege Gottes verlassen. Und wo bist du? Bist du auf dem geraden Weg? Bist du auf Gottes Weg? Oder bist du, weil du Angst hast oder egoistisch dein Leben führst, auf Abwegen geraten? Ein Beispiel: Manche lassen sich deswegen nicht taufen, weil sie von Angst gesteuert sind. Manche sagen nicht die Wahrheit, weil sie befürchten, ihr Leben könnte dann etwas verlieren, was sie dringend brauchen. Höre, was Jesus sagt. Matthäus 16, Vers 25, Seite 1012. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Bedenke auch dies: Gott hat dich noch nicht aufgegeben. Er hat nicht damals den Abraham einfach laufen lassen. Es kam der Zeitpunkt, wo er da ansetzen musste, wo er aus der Spur gegangen ist. Er musste sich wieder zu seiner Frau stellen. Und Abraham blieb ihm glauben. Warum? Weil Gott eingegriffen hat. Abraham hätte alles zerstört, alles. Aber Gott hat alles gerettet. Ich komme zum dritten Gedanken, der ist nur noch kurz. Er heißt Abrahams Unglaube. Zwischen diesen beiden Verfehlungen, wo Abraham sich nicht zu seiner Frau stellte, hatte Gott zu ihm gesprochen. 1. Mose 17, 15 bis 19. Das ist auf Seite 16. Und Gott sprach wieder zu Abraham, du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nation werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und betete Gott an. Stimmt das? Ah, und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90er, soll gebären? Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael vor dir leben möge. Da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Wie reagierte Abraham auf die Ankündigung Gottes? Er lachte. Es war ihm lächerlich. Er unterschied sich nicht von seiner Frau, die später die Botschaft hörte in 1. Mose 18, 12. Da steht, dass sie auch lachte. Und wenn wir bedenken, dass der Name Isaak Lachen heißt, dann sehen wir, dass im Namen des Jungen immer der Unglaube von Abraham mitschwang. Wenn sie ihn riefen, Isaak, dann mussten sie immer wieder daran denken, wir haben gelacht. Ja, und da ist er, die Verheißung. Als aber Abraham nach und nach erkennen konnte, dass Gott ihn weiterführt, dass Gott ihm wieder Glauben schenkte, seinen Glauben anfachte, dann konnte Abraham mehr und mehr vertrauen. Sein Glaube wuchs. Er wuchs dahin, dass er auf einmal alles von Gott erwarten konnte. Und dies wird ja besonders in der Opferung des Isaak deutlich. Aber das war ein Weg der Führung Gottes im Leben von Abraham. Wir dürfen nicht denken, dass Abraham diesen Glauben selbst entwickelt hätte. Abraham war schwach, so wie auch wir Gläubige. Aber Gottes Güte und Gottes Barmherzigkeit und Gottes Gnade waren mit Abraham. Was soll das uns sagen? Ich rede zu denen, die Christus schon lange im Herzen tragen, die sich bekehrt haben, die Christus in ihr Leben aufgenommen haben. Ja, ich möchte dir sagen, als Diener Gottes, Gott gibt dich nicht auf. Schau den Abraham an und siehe an seinem Leben, wie Gott seine Leute führt. Er gibt dich nicht auf. Sünde wird nie toleriert, aber Gott wird eingreifen und dich herausholen. Leider hast du viel Zeit verloren. Leider hast du dadurch auch Umwege gemacht. Leider hast du dadurch auch Gott verunehrt. Leider hast du dadurch viele Dinge geschaffen, unter denen du und vielleicht auch deine Nachkommen leiden werden. Aber eines sei dir gewiss, Gott ist ein treuer Gott. Und wenn wir uns zu ihm nahen, dann naht er sich auch wieder zu uns. Und nun zu denen, die sich noch nicht in die Hände von Jesus gelegt haben. die noch nicht ehrlich gebetet haben, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld und führe von jetzt an mein Leben. Du sollst mein Herr sein, die das noch nicht getan haben. Ich möchte dich fragen, warum wartest du noch? Warum begibst du dich nicht in die Hände eines so treuen und wunderbaren Gottes, der auch die Falten in deinem Leben ausbügeln kann, ja, der dich von Herzen liebt und der dir helfen möchte, einen guten Heimgang zu verschaffen? Warum wartest du? Amen.